Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ein Gottesdienst in der Passionszeit. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Die wunderschönen Osterglocken zeigen es uns schon an. Wir gehen Richtung Ostern und sind auf dem Weg. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger bewusst. Die Passionszeit geht ja oft genauso schnell dahin wie die Adventszeit. Wir wissen zwar, dass sie da ist, aber wenn ich an mich denke, dann erreicht es mich oft persönlich nicht so direkt oder so konkret. Deswegen bin ich froh, dass wir Zeiten wie diese Gottesdienstzeiten haben, wo wir innehalten können und etwas fokussieren können, etwas in den Blick nehmen können, was uns auf diesem Weg bis Ostern wichtig sein kann, was uns vielleicht auch herausfordert. Und so setzen wir heute auch unsere Reihe zum Kreuz fort, unsere Gottesdienstreihe. Wer heute etwas anderes erwartet hat, der liegt nicht ganz falsch, weil heute war eigentlich unser Lobpreis-Gottesdienst geplant. Den haben wir allerdings verschieben müssen. Kommt aber in 2 Wochen, also gerne dann auch wiederkommen. Ich möchte, weil es so gut passt heute auch zu unserem Thema, den Psalm von diesem heutigen Sonntag mit euch lesen und danach beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut. Die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Herr, du allmächtiger Gott, du bist mein König und mein Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor, und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Du allmächtiger Herr und Gott, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Gott hilf dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Herr, ein Tag in deinen Vorhöfen, in den Vorhöfen deines Tempels, ist mehr wert als 1000 andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Herr, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für diese Zusagen und für diese Erinnerungen, wie gut es bei dir ist, in deiner Nähe, in deinem Haus, in deiner Gemeinde bei dir. Danke für das Gute, was du für uns sein möchtest, für die Sonne, die in unser Leben strahlt, für den Schutz, für die Versorgung. Und danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, in so einer Zeit wie jetzt, und dass wir das auch gemeinsam feiern dürfen. Danke, dass wir bei dir voller Freude sein dürfen, dass dein Haus voll Musik sein kann und dass hier ein Ort des Friedens ist, wo wir unser Glück finden können. Bitte segne uns in dieser Zeit, in diesem Gottesdienst und schenke uns Impulse für uns persönlich und hab Dank, dass du unter uns bist. Amen. Ich habe euch ein kleines Bilderrätsel mitgebracht. Vielleicht gibt es jemand ganz Findigen, der erraten kann, was ich hier meine. Was könnte das heißen? Frühjahrsputz, genau. Ich muss leider die schöne Deko kurz etwas missbrauchen. Frühjahrsputz. Ich weiß nicht, wen es da schon erwischt hat oder wer wie ich gestern mal seine Fenster alle geputzt hat. Oder ich glaube, wir haben jetzt auch letzte Woche hier sehr großen Putzeinsatz erleben dürfen nach unserem großen Event letzten Sonntag. Mit dem Putzen ist ja so eine Sache. Ich denke mir immer, wieso eigentlich? Es nützt doch eigentlich eh nichts, wird er wieder dreckert. Und die schönen Fenster sind nach dem nächsten Regen oder wenn der Blütenstaub wieder unterwegs ist, eh wieder hinüber. Ja, aber irgendwie macht es ja trotzdem auch Sinn oder man fühlt sich trotzdem, ich jedenfalls, schon auch wohler, wenn es einmal gescheit sauber ist. Andererseits, ja, mit dem Aufräumen ist auch so eine Sache oder mit dem Ausmisten. Ich bin ja jetzt schon fast ein Jahr umgezogen, aber gefühlt bin ich immer noch am Ausmisten und Kisten immer wieder mal leer machen. Ausräumen, ausmisten, es nervt. Es ist nicht unbedingt schön, aber man fühlt sich auch gut, wenn wieder Platz ist, wenn man wieder Durchblick hat, wenn nicht mehr alles zugestellt ist, man durchkommt, so wie man durch ein sauberes Fenster gut schauen kann oder reinschauen kann oder auch wieder Ordnung ist. Eigentlich wollte ich fast noch ein Waschmittel mitbringen. Es gab ja früher mal so eine Werbung von so einem bestimmten Waschmittel. Da hat es, glaube ich, geheißen, es wäscht nicht sauber, sondern rein. Aber dann wollte ich es auch wieder nicht übertreiben. Auf jeden Fall um die Reinheit geht es heute auch noch oder jetzt gleich in unserem Thema, was der Holger mit uns anschaut, wo Jesus reine gemacht hat, in Anführungsstrichen. Allerdings, ja, nicht so ganz seicht oder mit ein bisschen Putzmittel, sondern er hat schon durchgegriffen oder musste durchgreifen. Aber dazu mehr vom Holger. Vielen Dank.
Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir schauen auf das Kreuz und auf das, was es für uns bedeutet. Und ich bitte dich, dass du uns das Kreuz und was dein Sohn Jesus Christus getan hat, groß machst. Dass es unsere Herzen berührt und unsere Herzen verändert. Und dazu bitte, segne alles Reden und Hören. Amen. Wie gesagt, in unserer aktuellen Predigtreihe schauen wir aufs Kreuz und was es für uns bedeutet. Wir ziehen jetzt das Thema vom Palmsonntag vor. Deswegen, wer heute an Palmsonntag denkt, nicht wundern, wir haben ja alles etwas durcheinander gewürfelt. Ist halt so. Hat aber natürlich die Chance, dass man sich in zwei Wochen vielleicht nochmal dran erinnert. Da war doch was. Jesus hatte einen Anspruch, der die Menschen bereits zu seinen Lebzeiten herausgefordert hat. Herausgefordert, für oder gegen ihn zu sein, sich zu entscheiden an ihm, schieden sich die Geister, wie man so schön sagt. Und das wird besonders deutlich eben in diesen Ereignissen, die zur Kreuzigung geführt haben. Jesus zieht als König in Jerusalem ein, auf einem Esel. Dabei schreien die Menschen, Hosianna, Herr, hilf doch. Sie erwarteten ihn als den messianischen Helfer. Und Jesus trat bewusst auf mit dem Anspruch, ich komme als euer König. Dieser Einzug nach Jerusalem, den wir traditionell am Palmsonntag gedenken, der hatte bewusst diesen Anspruch. Und der Symbolgehalt ist genauso, wie wenn heute jemand mit einer schwarzen Limousine mit dem Kennzeichen des Bundespräsidenten durch die Gegend fährt. So war das, als er auf diesen Esel gestiegen ist und durch dieses Tor reingegangen ist. Den Leuten damals war klar, hier kommt einer mit einem Anspruch, mit einem Machtanspruch. Und es ist ja auch so, dass dann Jesus auf die Frage des Pilatus antwortet, bist du der Judenkönig? Sagt Jesus, ja, du sagst es. Das war sein Anspruch. Mit diesem Anspruch kam er nach Jerusalem. Ich bin der König. Er weint über der Stadt, ehe er in den Tempel geht. So können wir es im Lukas-Evangelium nachlesen. Und der Predigttext steht in Lukas Kapitel 19, Abvers 45. Dann ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler von ihren Ständen zu vertreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Danach lehrte er täglich im Tempel, doch die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die anderen führenden Männer des Volkes fingen an, nach einem Vorwand zu suchen, ihn umzubringen. Aber ihnen fiel nichts ein, weil das Volk an seinen Lippen hing und auf ihn hörte. Eines Tages, als Jesus gerade im Tempel die Botschaft Gottes verkündete, traten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die übrigen führenden Männer des Volkes auf ihn zu und fragten, in wessen Vollmacht hast du die Händler aus dem Tempel vertrieben? Wer hat dir diese Vollmacht erteilt? Jesus wirft die Händler aus dem Tempel. Er greift richtig durch. In einem der anderen Evangelien, dieser Text ist in allen vier Evangelien, oder diese Begebenheit ist in allen vier Evangelien zu finden, wird gesagt, er hat sich aus den Stricken eine Peitsche gemacht und mit der Peitsche nach außen gejagt. Ist ja auch ein bisschen irritierend, ne? Jesus, der gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, kommt hier rein und haut die Leute raus. Und die Leute fragen sich, warum macht dann das? Wer gibt ihm Autorität? Diese Frage ist entscheidend und darum geht es heute. Jesus tritt auf als derjenige, der hier das Hausrecht hat, der Hausherr ist. Kein anderer könnte sich sowas leisten, einfach zu sagen, alle raus hier, ihr habt hier nichts zu suchen. Er bestimmt, was an diesem Ort passieren soll und was nicht. Er jagt die Händler aus dem Tempel, weil der Tempel kein Ort des Kommerzes sein soll, sondern ein Bethaus. Ein Ort, wo man Gott begegnet. Jesus lehrt im Tempel, verkündigt die gute Nachricht. Und die Gelehrten fragen, wer gibt denn dir eigentlich das Recht dazu? Die Frage ist, was lernen wir daraus? Und es gibt eigentlich drei Fragen. Die eine ist, was macht ein Bethaus aus? Warum sagt Jesus, dass es eine Räuberhöhle ist? Und wie antworten wir auf diesen Anspruch Jesu? Also es geht zunächst um das, was macht ein Bethaus aus? Worum geht es in einem Bethaus? Warum sind die Menschen überhaupt in den Tempel gegangen? Der Tempel war ja nicht nur eine vergrößerte Synagoge, der Tempel war der Tempel. Ein ganz zentraler Ort des jüdischen Glaubens. Warum? Weil Gott gesagt hat, hier bin ich gegenwärtig. Hier könnt ihr mich treffen. Hier lasse ich meine Herrlichkeit sichtbar werden. Da stand die Bundeslade. Da ist einmal im Jahr der Priester hineinmarschiert unter Sicherheitsvorkehrungen, um für das ganze Volk die Versöhnung zu erlangen. Das konnte nur da vor Ort passieren, nirgends sonst. Ein ganz zentraler Ort der größten Heiligkeit, der größten Besonderheit. Und das macht diesen Ort zu etwas ganz Besonderem. Damit aber auch diejenigen, die jetzt nicht gleich ums Eck gewohnt haben und trotzdem angereist sind, opfern konnten, gab es die ganzen Händler drumherum. Denn jeder weiß, mit deinem Opfertier zu reisen, ist jetzt nicht die einfachste Art zu reisen. Wenn du sagst, du willst eine Kuh opfern, die ganze Zeit die Kuh mitnehmen, war unpraktisch. Deswegen, klar, die kaufst du vor Ort, um sie dann opfern zu können. Ist einfacher. Geld trägt sich leider als so eine Kuh. Also es hatte bestimmte pragmatische Gründe, warum sich da ein florierender Handel und auch der Geldwechsel etabliert hat, weil das Judentum hat sich ja mehr und mehr ausgebreitet und die Juden kamen aus aller Welt, kamen zurück. Das Problem war, das Ganze fand im Tempelbezirk, im Tempelbereich statt. Und jeder, der mal auf so einem Basar war, irgendwo mal im Urlaub, so einen großen Straßenmarkt oder sowas gesehen hat, hat vielleicht eine Idee, wie geschäftig das da gewesen sein muss, wenn da jeder sein Zeug verkauft und da der Händler und alles. Also es ist ein, weit weg von dem, was wir mit einem Bethaus assoziieren. Den Menschen war einfach nicht mehr klar, was in den Tempel gehört und was nicht. Und Jesus greift deswegen hier so drastisch ein. Jesus rückt diese Prioritäten zurecht. Für uns mag das ziemlich unvermittelt und überraschend sein, aber es gibt bereits im Alten Testament bestimmte Parallelen, wo das schon mal in ähnlicher Weise passiert ist. Wir können von König Hiskia lesen, der musste den Tempel wieder aufsperren lassen, weil ja jahrelang keiner mehr rein ist. Dann hat er ihn reinigen lassen, um ihn dann wieder seine Bestimmung zurechtzuführen. Nehemia hat, als er in Jerusalem war, den Hausrat des Heiden Tobias aus dem Tempel rausgeschmissen. Und wenn man das im Alten Testament betrachtet, sieht man immer, wenn es so einen Aufbruch, eine Erweckung, eine Bewegung hin zu Gott gab, wurde auch wieder neu klar, ja, wozu haben wir denn eigentlich diesen Tempel? Wozu ist dieses Gebäude gut? Es wurde immer wieder ein Stück weit in die eigentliche Bestimmung zurückgeführt. Und im Prinzip macht Jesus das Gleiche. Er gibt diesem Raum erstmal seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Es ist eine Symbolhandlung natürlich. Denn er sagt ja selbst von sich, ich bin der wahre Tempel, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Aber er zeigt deutlich, ja, darum geht es. Den Fokus zurechtzurücken, auf Gott zu setzen. Jesu Handeln zeigt uns, Erweckung ist da, wo Gott wieder an diese zentrale Stelle rückt. Und die Bibel redet ja auch von anderen Tempeln. Sie bezeichnet Christen, jeden Einzelnen, als einen Tempel des Heiligen Geistes. Sie spricht von der Gemeinde ebenfalls als einem Tempel des Heiligen Geistes. Und Erweckung geschieht da, wo in dem Tempel des Heiligen Geistes ebenfalls Gott wieder oder zum allerersten Mal an die zentrale Stelle rückt. Egal, ob das jetzt bei jemandem persönlich passiert oder in einer Gemeinde. Denn auch in unserem Leben soll die Anbetung Gottes, das staunende Stehen vor Gott, den zentralen Raum einnehmen. Dass wir Gott vor Gott stehen und ihn sehen. Und da können wir uns fragen, wie ist es denn bei uns? Ist Gott an diesem zentralen Platz? Oder ist mit der Zeit viele gute Dinge einfach mit dazugekommen, die aber immer mehr Raum und Raum und noch mehr Raum eingenommen haben, bis für das Eigentliche, die ursprüngliche Bestimmung, kein Platz mehr ist, gewesen ist. Ist es vielleicht so wie bei Nehemia, dass sich da so einiges an Krempel angesammelt hat, was uns ablenkt von dem eigentlichen Begegnung von Gott? Wie sieht dein Tempel aus? Ist es vielleicht nötig, einen Neuanfang zu machen? Quasi ein, danke für die Vorlage, Frühjahrsputz. Dinge zurechtzurücken, Platz zu schaffen für die Begegnung. Wie gesagt, zentral im Tempel sollte die Anbetung Gottes sein. Menschen zu Gott zu rufen, und dass Gott sie hört. Das war die Hauptaufgabe des jüdischen Tempels. Der Tempel war da, um den Menschen die Vergebung zu verkündigen und durch die Opfer und die Feste Gott anzubeten. Und dazu sollte sich das Volk immer wieder sammeln. Und ja, das ist auch heute noch die Funktion des Gottesdienstes, dass wir Gott begegnen, dass uns gesagt wird, ja, dass wir uns vergeben worden ist, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir seine Güte und Freundlichkeit schmecken und sehen, wenn wir Abendmahl feiern und dass wir uns als Gemeinde versammeln und einander dienen mit unseren Gaben. Gott soll im Mittelpunkt stehen, das ist ein Bethaus. Ich weiß nicht, wer das schon vielleicht in der Zeitschrift Pro gelesen hat oder anderweitig mitbekommen. Vor etwas mehr als einem Monat gab es eine Erweckung in Wilmore, Kentucky, an der Asbury University. Ganz spannend, weil das ist eine methodistische Universität, die schon eine gewisse Geschichte der Erweckung hinter sich hat. Ist eigentlich etwas Spektakuläres passiert. Ein normaler Campus-Gottesdienst hat stattgefunden. Die Studenten, die dort sind, die müssen dreimal in der Woche so einen Gottesdienst besuchen. Und dann ist es passiert, dass dieser Gottesdienst einfach nicht mehr aufgehört hat. Und sich, kann man sagen, viral gegangen ist. Viele Leute kamen, das Haus war voll. Und es hat sich relativ weit verbreitet. Es gab dann auch das entsprechende mediale Echo. Und es war eigentlich, so wie ich aus der Ferne nur das beobachten kann, das ganz normale Wirken des Heiligen Geistes durch die ganz normalen Gnadenmittel, was sich auf einmal intensiviert hat. Auf Christianity Today war auch ein etwas längerer Artikel, so um das Drumherum, der es beschrieben hat, das fand ich auch spannend. Und schön war es ist auch beschrieben von dem einen Lehrer, der an diesem 8. Februar die Andacht gehalten hat. Zach Milcreeps, stellvertretender Fußballtrainer, war dran. Und er hat über Liebe in Aktion gepredigt. Sein Text war Römer 12. Und er ist halt aufgeregt und hat zu den Leuten gesagt, ey Leute, ich will euch hier heute nicht unterhalten. Schaut nicht auf mich, schaut auf Gott. Ich hoffe, ihr vergesst mich, aber alles, was vom Heiligen Geist und Gottes Wort kommt, soll in eurem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen und Frucht bringen. Römer 12, das ist das da, okay? Gottes Wort, Jesus und der Heilige Geist, der in unserer Mitte wirkt, das ist es, was wir uns erhoffen. Er hat über die Liebe Gottes gesprochen, wie man die Liebe Gottes erfährt und den Gegensatz zur radikal armen Liebe erwähnt, die narzisstisch, missbräuchlich, manipulativ und egoistisch ist. Und er sagt, einige von euch haben diese Liebe in der Kirche erlebt. Vielleicht war es nicht gewalttätig, vielleicht war es keine Belästigung, vielleicht wurdest du nicht ausgenutzt, aber es fühlte sich an, als hätte euch jemand übers Ohr gehauen. Er hat auch einen Aufruf am Ende des Gottesdienstes gemacht und nichts ist passiert. Also er war danach, eigentlich hatte er die Überzeugung, okay, ich habe mal so eine Predigt richtig in Sand gesetzt, so richtig daneben gegriffen. Er hat dann seiner Frau eine Textnachricht geschrieben, latest stinker, letzter Stinker, ich bin bald zu Hause. Es ist nochmal ein Gospel-Trio aufgetreten, wir haben letztes Lied gesungen, Gottesdienst war vorbei, 18 oder 19 Studenten sind geblieben, sie saßen in mehreren Gruppen, ein paar entlang auf der einen Seite, ein paar auf ihren Plätzen, ein paar auf dem Boden, ein paar am Fuß der Bühne, die weitergebetet haben. Ein paar Tage später hat einer von den Jugendlichen, der noch da gewesen sind, erzählt, dass er nach einer Stunde dann in seine Vorlesung gegangen ist. Und als er dann rauskam, hat er immer noch Gesang gehört. Und so ging es weiter. Es waren 2 Wochen intensiven Wirken des Heiligen Geistes. Busse aus der näheren Umgebung sind hingefahren, haben sie es angeschaut. Sollen so, also dieses Auditorium, fast 1500 Leute, es war dann irgendwann auch voll. Sie haben noch Nebendinge aufgeführt. 2 Wochen intensiv Wirken des Heiligen Geistes. Und ich finde es spannend, weil einfach aus was völlig Normalen ist plötzlich dieses Übernatürliche rausgewachsen. Wie gesagt, derjenige, der die Ansprache hatte, heute habe ich es voll in den Sand gesetzt. Ne? Bin bald zu Hause. Bin frustriert. Lasst mich nach Hause. Aber so einfach geht es manchmal. Da ist was passiert. Ich bin gespannt, wie die Nachwirkungen noch sein werden. Aber das für Menschen ja wichtig wurde, ich stehe vor Gott. Er ist im Zentrum. Er ist das Wichtigste. Spontane Anbetung ist passiert. Und auch wenn das spektakulär ist und deswegen unsere Aufmerksamkeit greift, genauso wichtig und genauso spektakulär ist es, wenn das in unserem Leben passiert, dass wir merken, ja, Gott, du musst an diese erste Stelle wieder treten. Dir gehört der Raum in meinem Leben. Ich bin für dich da. Ich stehe dir zur Verfügung. Genauso spektakulär ist es, wenn Jesus als unser König in uns wieder Raum schafft, damit wir vor ihm stehen können und vor ihm sind. Die zweite Frage, was macht ein Tempel zu einer Räuberhöhle? Es gibt da einen erklärenden Text, der ist ja auch ein Bibelzitat, was Jesus da bringt, also aus dem Alten Testament ein Zitat. Und es gibt dieses Wort in Jeremia 7, was es näher erläutert. Der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Er sprach, stell dich am Eingang des Tempels des Herrn auf und überbring dem Volk folgende Botschaft. Hört die Botschaft des Herrn, ihr Bewohner Judas, die ihr durch diese Tore eintretet, um den Herrn anzubeten. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht, wenn ihr eure Taten und euer ganzes Leben vollständig ändert, will ich euch in diesem Land wohnen lassen. Aber fallt nicht auf Lügenworte herein, die euch versprechen, dass ihr hier sicher seid, nur weil hier der Tempel des Herrn steht. Ich sage euch, nur wenn ihr euer Leben und euer Tun von Grund auf ändert, werdet ihr bei Meinungsverschiedenheiten gerecht miteinander umgehen. Die Ausländer, Waisen und Witwen nicht übervorteilt und mit dem Morden und dem Götzendienst ein Ende macht. Nur dann will ich euch hier wohnen lassen, in diesem Land, das ich euren Vorfahren gab, damit es für immer euch gehöre. Aber in Wirklichkeit vertraut ihr auf Lügenworte, die gar keinen Nutzen haben. Ihr stehlt und mordet. Brecht die Ehe, haltet eure Schwüre nicht und betet den Baal und einen Haufen anderer neuer Götter an. Dann kommt ihr hierher in den Tempel, das Haus, das mir als Eigentum zugesprochen wurde und sagt, hier sind wir sicher. Nur um danach genauso weiterzumachen wie bisher. Glaubt ihr denn, dass dieser Tempel, der meinen Namen trägt, eine Räuberhöhle sei? Ja, ich sehe doch genau, wie es ist, spricht der Herr. Ja, was macht eine Räuberhöhle aus? Eine Räuberhöhle ist für den Räuber ein Ort des sicheren Rückzugs. Da geht er hin, lagert alle seine Schätze und zieht dann wieder aus, um zum nächsten Verbrechen aufzubrechen. Und Gott wünscht sich das anders. Gott wünscht sich, dass der Ort der Gottesbegegnung auch ein Ort der Veränderung ist, wo Herzen verändert werden, neu werden. Das ist der Wunsch. Gnade finden heißt, mir ist vergeben und es wird neues Leben entsteht. Gnade, echte Gnade bedeutet immer auch Buße, Reue und Umkehr. Und diese Umkehr ermöglicht eben, dass Gott durch seine Gnade Veränderung schenkt. Dass ich mit anderen gerecht umgehe, den Schwachen nicht übervorteile und nicht mehr den Götzen folge. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit unser altes Leben beerdigt werden kann und wir ein neues Leben geschenkt bekommen. Das ist die gute Nachricht. Das ist es, was Jesus zeigen will, als er diesen Tempel reinigt, zu sagen, ja, hier soll das, die Anbetung wieder in den Mittelpunkt stehen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, damit der Tempel deines Lebens rein und heilig vor Gott bestehen kann. Und dieser Anspruch, den Jesus da an den Tag gelegt hat, der hat auch die Leute fragen lassen, mit welchem Recht machst du das? Und Jesus sagt, ich bin der König, der das darf. Ich habe die Vollmacht. Wie wollen wir damit umgehen? Wie antworten wir darauf? Denn das bedeutet Christsein. Jesus als den König zu empfangen, sich von ihm beschenken lassen. Welche Vollmacht geben wir Jesus? Alle oder keine? Lassen wir ihn aufräumen, wo er es tun will, auch wenn es uns nicht schmeckt? Darf er sich offenbaren? Das Schöne ist, es braucht nur dieses sich Gott zur Verfügung stellen, Gott Recht geben. Buße tun heißt Gott Recht geben. Gott mit dem Recht geben, was er sagt. Und da, wo wir ihn empfangen, sagen, Herr, hier bin ich. Ich bekenne dir meine Schuld. Da ist der erste Schritt getan, dass unser Leben, unser Tempel ein Bethaus wird. Ein Ort, wo wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern eben umgestaltet werden in das Abbild Christi, damit der Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Darum geht's. Das will Jesus zeigen und uns einladen. Amen. Gemeinsam wollen wir beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir sehen das Kreuz. Herr, du willst uns zu einem Ort der Anbetung machen, da, wo wir staunend vor dir stehen, deine Größe anerkennen. Nur dich sehen. Herr, mach du unsere Herzen dafür bereit. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ihr dürft noch einmal kurz Platz nehmen für die Infos.
Zuerst kurz noch ein Hinweis, vielleicht habt ihr unsere Kinder vermisst. Man hat sie ja, glaube ich, ab und zu gehört. Ja, die haben uns heute, denke ich, jetzt bekocht in der Zwischenzeit. Das heißt, wir dürfen jetzt was Leckeres essen, weil die so toll für uns im Hintergrund was vorbereitet haben. Das wird bestimmt spektakulär. Also bleibt noch gerne da zum Imbiss und Snacken. Dann darf ich euch erinnern oder einladen. Wir feiern kommenden Sonntag hier wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr, wie ihr schon seht und auch schon wahrscheinlich wisst, mit der Biene. Sie ist schon wieder in Deutschland und am kommenden Sonntag bei uns. Herzliche Einladung, sagt es vielleicht auch noch weiter, wer sie schon kennt oder das Projekt schon kennengelernt hat oder auch ganz neu. Sie wird auch ihr neues Buch dabei haben und man kann das auch erwerben, sogar signiert bekommen, also Autogramme sind auch garantiert. Herzliche Einladung für nächsten Sonntag. Dann, wie schon am Anfang kurz erwähnt, in der Woche danach an dem Sonntag wird dann der musikalische Gottesdienst sein mit dem Thema, am 2.4., nicht am 4.2. So lange müssen wir jetzt wirklich nicht warten. Wobei, es hätte vielleicht in den Februar auch gut gepasst, weil wir werden ja das Thema Lobpreis im Wandel der Jahreszeiten haben und das passt, würde dann schon gut passen. Aber es wird auch am 2.4. passen. Herzliche Einladung. Und noch ein bisschen weiter, wir kommen nochmal auf Ostern zu sprechen, wie am Anfang. Am 9. April wird unser Osterfrühstück wieder stattfinden. Wir freuen uns, dass wir es wieder machen können. Und also Osterfrühstück mit anschließendem Gottesdienst. Dazu kann man sich auch inzwischen schon anmelden. Hinten liegt eine Liste aus auf dem Schränkchen. Und man darf auch gerne sich eintragen, etwas mitzubringen an Leckereien. Ich möchte darauf hinweisen, dass es bitte so gestaltet sein möchte, dass jeder, der etwas mitbringt, dies auf eigenen Gefäßen, Unterlagen oder so ähnlich tut und die dann auch wieder mitnimmt, um uns hier den Spül- und so weiter Aufwand zu sparen. Also bringt es bitte schon ess- und verzehrfertig mit. Vielen Dank. Ansonsten dürft ihr auch immer wieder gerne mal auf unsere Homepage schauen oder auf sie hinweisen. Und wenn ihr möchtet, und ich lade euch dazu ein, auch eine Kollekte zu geben, diesmal bitte am Ausgang, weil ich die Becher vergessen habe. Also gerne eine Kollekte für die Gemeinde. Herzlichen Dank für alles, was ihr heute gebt und immer wieder auch regelmäßig gebt. Dann darf ich jetzt den Gottesdienst beenden. Danke, dass ihr da wart und vielleicht noch da bleibt. Herzliche Einladung nochmal zum Stehkaffee. Bis bald.